Grundlos gute Laune wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung vom Kulturzentrum Tollhaus in Karlsruhe. Wow!
Herzlich willkommen zum Grundlos gute Laune Spezial über unser Grundgesetz. Folge 3. Tobias Mann und Philipp Simon lesen gemeinsam mit und für euch einen oder mehrere Artikel und reden drüber. Und hier kommen für euch, in halbwegs guter Verfassung, die Guardians of the Grundgesetz. Tobias Mann und Philipp Simon.
Mensch, Philipp.
Ich muss sagen, bei der Musik, ne, setze ich mich immer so ganz gerade hin.
Ja? Macht das was mit dir, so dieses Orchestrale?
Ja, total.
Ja,
also innerlich weiß ich immer nicht, ist es so ein Heldenmoment aus so einem amerikanischen Film, so irgendwie Air Force One, oder schlurft Donald Trump um die Ecke?
Gut.
Das sind
in den USA, also ob die noch lange in den Filmen als Helden dargestellt werden, wenn das
nein,
so weitergeht, weiß ich nicht.
Die Geschichte ist vorbei. Ja. Nein. Die USA sind in den Blockbustern das neue Russland.
Ja, genau. James Bond kämpft demnächst gegen irgendwelche US-Amerikaner, christliche Fundamentalisten oder sowas. Hast du das Foto gesehen, wo Donald Trump wieder umringt von vielen Menschen und seiner Glaubensministerin oder was auch immer? Da standen alle, haben ihn angefasst, haben also quasi eine Energiebrücke gebaut über Menschen hinweg. Und er saß in der Mitte und man wusste nicht genau, schläft er oder meditiert er oder ist das schon fast deckungsgleich bei ihm?
Also schon die verstörenden Fotos gab es aber auch schon mehrmals.
Ja,
ne?
Ja, klar, klar. Vor allem, ich halte Trump eigentlich nicht für einen religiösen Menschen. Vielleicht tue ich ihm da Unrecht, aber ich habe nicht das Gefühl, dass der jetzt wirklich der Bibelfesteste ist.
Meinst du? Ich habe das Gefühl, das Erste, was er morgens macht, ist, kniet sich hin. Ich glaube eher, dass der Fox News anbetet.
Oder umgekehrt.
Aber diese Fotos sind wirklich so verstörend, weil sie natürlich, und damit bewegen wir uns ja langsam schon in die Richtung unserer Sendung und des Themas unserer Sendung, weil sie eben plötzlich klar machen, wie wenig säkular Amerika noch ist. Also inwieweit da schon die fundamentalistischen Christen inzwischen das Regierungsgeschehen auch in der Hand haben.
Also ich halte es ja für unfassbar wichtig, dass da eine Trennung stattfindet, weil in dem Moment, wo mit Religion irgendwelche politischen Entscheidungen begründet oder manifestiert werden, geht's in eine ganz schwierige Richtung.
Aber stell dir vor, Tobias, wir müssen im Jahr 2026 solche Gespräche wieder führen und sagen, also wir finden das ja eher schwierig, wenn also zu viel Religion, verstehst du?
Ja.
Man hätte meinen können, wir wären einen Schritt weiter gewesen.
Ja, aber die Uhren werden halt zurückgedreht.
Und die erzählen ja auch immer einen Blödsinn bei diesen Fotos. Da gibt's ja auch Videoaufnahmen, die erzählen ja dann immer was alles, dass der heilige Lord da irgendwie alles gerechtfertigt hat und dass er der Größte ist und nur er weiß, wie es geht.
Ja, und er ist auserwählt. Er ist auserwählt von Gott, Gott gesandt. Ja. Wenn Donald Trump von Gott gesandt ist, ist er der erste von 7 Plagen. Da bin ich auf die nächsten 6 gespannt. Morgen regnet's Frösche, wenn's so weitergeht.
Naja, also eine der Plagen ist definitiv auch noch Wolfgang Kubicki.
Ja, der kommt auch zurück. Oder vielleicht zur Ausstrahlung dieser Sendung hat er schon die FDP komplett an sich gebunden, an sich gerissen. Und das ist auch so eine Art Glaubensgemeinschaft geworden. Die Kubickiisten.
Die Kubickisten.
Die Kubickisten.
Diese so ein bisschen Quadratdenken.
Die Freikirche des heiligen Wolfgangs.
Also ich glaube ja, die letzte Chance für die FDP ist, wenn der Lindner zurückkommt.
Meinst du?
Das wär's, ja.
Ja, ob die den aus seinem Job nochmal loseisen können, ich bin mir nicht sicher. Aber gut,
so.
Er ist ja auch ein Gebrauchter, wenn man so will.
Genau.
Also im Prinzip kann die FDP jetzt ja auf den Gebrauchten zurückgreifen.
So, bevor wir uns aber zu sehr mit den Oberflächlichkeiten des politischen Tagesgeschehens beschäftigen, kommen wir doch auf den Kern unseres gemeinsamen Sit-ins hier.
Sollten wir nochmal kurz vielleicht umreißen für Leute, die jetzt erst reinschalten, was wir überhaupt vorhaben?
Genau. Die Ansage gab es ja ganz zu Beginn der Sendung von unserem Dr. Jatzebobis, aber für all diejenigen, die wie mein lieber Kollege Tobias Mann inzwischen unter, weiß ich nicht, Sekundendemenz leiden, wir sprechen heute ein bisschen über das Grundgesetz, denn wir wollen mit euch gemeinsam das komplette Grundgesetz nochmal lesen, die Artikel besprechen und uns quasi an unsere Bibel, an die Bibel der Demokratie gemeinsam erinnern, solange wir sie noch haben. Ja.
Und man muss dazu sagen, es ist mittlerweile schon Folge 3. Also ja. Es gab schon 2 Folgen, in denen wir uns mit Artikeln, die vorher lagen, beschäftigt haben.
Richtig. Und weißt du noch, wo wir waren? In der ersten Folge haben wir Artikel 1, 2 und 3 besprochen. Mhm. Und in der zweiten Folge haben wir Artikel 4 und 5 besprochen und heute...
Was war so dein Liebling bisher? Was war dein Lieblingsartikel?
Mein Lieblingsartikel war natürlich Meinungsfreiheit, Artikel 5 finde ich super.
Ja, das ist geil.
Das ist, und heute kommt aber auch ein Artikel, den ich ganz toll finde. Und das ist auch der, mit dem wir jetzt einstarten, denn das ist Artikel 6. Da geht es um Ehe, Familie und Kinder. Ich lese ihn mal vor. Artikel 6, Absatz 1. Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. Absatz 2. Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. Absatz 3. Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur aufgrund eines Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen. Absatz 4. Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft. Absatz 5. Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen wie den ehelichen Kindern.
Also kleiner Disclaimer noch von mir an der Stelle. Da waren einige Sachen dabei, mit denen, da muss ich dich jetzt gleich fragen, weil du bist ja bei uns der Spezialist. Du hast dich ja schon mal kabarettistisch inhaltlich mit dem Grundgesetz auseinandergesetzt. Ich fall da jetzt so ein bisschen rein, auch wenn ich mich hier und da die Jahre schon drüber beschäftigt habe. Ja. Sollen wir es von Anfang an durchgehen oder soll ich direkt mal so meine Fragezeichen öffnen?
Das macht immer Sinn, wenn man vorne anfängt, damit man hinten rauskommt. Ja, das hat sich, dieses chronologische System hat sich in der Geschichte der Menschheit durchaus bewährt.
Okay, gut. Also dann fangen wir mit Absatz 1 an. Das ist ja noch eigentlich relativ selbsterklärend. Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung.
Aber natürlich zu einer Zeit geschrieben, wo die Definition von Familie und Ehe natürlich noch eine komplett andere war, als wir sie heute unter Umständen haben.
Ja, führ das doch mal aus.
Naja, also als das Grundgesetz geschrieben wurde, war noch nicht die Rede von gleichgeschlechtlicher Ehe.
Stimmt.
Ja, und auch Patchwork-Familie, also Familie war auch immer noch das klassische Bild, was schon Tino Chrupalla mehrfach propagiert hat. Das klassische Familienbild sind Vater, Mutter, Frau. So. Und,
Vater, Mutter, Kind.
Vater, Tino Chrupalla hat damals gesagt, dass die AfD vertritt das klassische Familienbild Vater, Mutter, Frau.
Wirklich?
Ja. Kennst du das Zitat?
Da ist die außereheliche Beziehung schon wieder eingearbeitet in das Konzept.
Ja, beziehungsweise das war damals schon ein Hinweis darauf, wer da in der Familie alles arbeitet. Also da ging es schon eher um Angestelltenverhältnisse als um familiäre Beziehungen. So, aber jetzt zurück. Also ja. Der erster Absatz steht natürlich unter dem Eindruck, dass die Definition von Ehe und Familie damals sicherlich noch eine andere war als heute. Aber sie steht unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung.
Das heißt, es wird nochmal explizit hervorgehoben, dass das Konzept der Familie etwas Besonderes ist. Dass es etwas Schützenswertes ist, wo nochmal erhabenere Rechte hinfließen. Oder? Kann man das so sagen?
Die sich ja später dann auch in steuerlichen Entlastungen und Ähnlichem äußern.
Ja, das ist ja auch etwas, was in den Grundlinien der Politik wahrscheinlich dann immer wieder durchschimmert. Wenn bestimmte Entscheidungen getroffen werden, ist das der Fokus auf Familie erstmal.
Ja. Ja. Und also Familie, Family First quasi. Jetzt wird's aber natürlich ganz interessant. Absatz 2. Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.
Das heißt, dass Fehlentwicklungen in Familien, also wenn Eltern beispielsweise ihren Pflichten nicht nachkommen oder wenn aber das Recht der Eltern auf Erziehung der Kinder eingeschränkt wird, hat jeder, also auch du und ich, eigentlich die Aufgabe, mit wachendem Auge darauf zu blicken.
Aber sind wir die staatliche Gemeinschaft? Also du gehst davon aus, dass wir die staatliche Gemeinschaft sind.
Das ist natürlich jetzt eine sehr juristische Frage. Was ist die staatliche Gemeinschaft in diesem Zusammenhang?
Ich hätte jetzt gesagt, die staatliche Gemeinschaft beinhaltet alle staatlichen Institutionen.
So, ich weiß, und weißt du was, da google ich es jetzt mal ganz kurz. Wie natürlich ist die staatliche Gemeinschaft definiert?
Ich frage mich, wie du eigentlich damals überhaupt dein Abi gemacht hast. Da konnte man doch noch gar nicht googeln. Oder bist du immer mit so einer Sackkarre Brockhaus durch die Gegend gezogen?
Wie definiert sich im Grundgesetz die staatliche Gemeinschaft?
Jetzt machst du es auch noch mit künstlicher Intelligenz.
Ja, weil Google finde ich so schnell nicht.
Aber jetzt vertrau dir doch mal selber. Was ist denn deine Interpretation? Das ist doch das Interessante.
Nee, hier, da steht's nämlich. Haha, haha, mein Freund. Mein Gespür als Bürger dieses Landes war richtig. Ja. Die staatliche Gemeinschaft besteht im Kern aus den Bürgerinnen und Bürgern, dem Staat und seinen Institutionen, der verfassungsmäßigen Ordnung, die beide verbindet.
Ja, aber jetzt sag mir doch mal bitte, über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. Das heißt, ich kann auch die Erziehung von Leuten bei mir im Haus überwachen, oder was?
Also ich würde jetzt mal, wenn wir mal in ein Fallballspiel reingehen, wenn du Dinge beobachtest, die nicht korrekt sind, die falsch laufen in einer Familie.
Ja, aber weißt du, was dann hier auf Spielplätzen in der Umgebung los wäre, da wäre ich ja nur noch im Einsatz. Da wäre ich ja quasi der Anzeigenhauptmeister unter den Erziehungsberechtigten.
Ja, aber das ist ja das Schöne an einem Rechtsstaat. Du könntest das ja quasi anzeigen und dann müsste sich ein Gericht damit auseinandersetzen, ob die Anzeige, die du da gestellt hast oder die Bemerkung, die du losgelassen hast, ob das juristisch greift, ob da was getan werden muss. Okay. Also am Ende zeigt es wieder nur auf, dass wir eine große Gemeinschaft sind, wo man eben auch aufeinander achten muss, nicht nur im Sinne davon, dass das Schutzbedürftigen auch der Schutz zugutekommt, sondern eben auch in der Hinsicht, dass da keine Rechte eingeschränkt werden. Also wir alle müssen
aufpassen. Aber es steckt natürlich schon auch eine kleine Drohung mit drin, ne? Also da steht Pflege und Erziehung, natürliche Rechte der Eltern und das ist ihre allererste Pflicht, aber wie es so läuft, da gucken wir schon auch hin.
Ja, aber es ist ja wichtig, dass es immer auch so ein Regulativ gibt in so einem Zusammenhang, dass also immer klar ist.
Na gut, da sagt jetzt der Kollege von der Verbotspartei. Ich sage als liberal denkender Mensch, was geht denn euch das an?
Ja komm, lass uns zu Absatz 3 gehen.
Lies mal vor.
Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur aufgrund eines Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen. Da würde wahrscheinlich jetzt ein Jurist sagen, ganz schön schwammig. Weil vermutlich wird es da zu großen Auseinandersetzungen kommen, weil die Definitionsbreite, was Verwahrlosung ist, ist ja wahrscheinlich groß.
Genau, das wäre jetzt auch meine Frage. Wo beginnt die Verwahrlosung? Bei der PlayStation 5 und mehr als 5 Stunden Bildschirmzeit am Tag? Also ab wann beginnt Verwahrlosung?
Ja, und wir haben ja einen ganz konkreten Fall. Es geht ja um Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige beispielsweise. Das wäre ja auch was, wo die staatliche Gemeinschaft das Gefühl hat, da passiert Kindern etwas, was nicht passieren sollte. Also müssen wir da möglicherweise eingreifen. Vielleicht ist
Würdest
das
du denn auch sagen, dass jugendliche Kinder unter 14 Jahre durch Social-Media-Konsum auf eine bestimmte Art und Weise verwahrlosen?
Ja gut, da bin ich jetzt kein Experte, kein Spezialist.
Aber natürlich tun sie das. Also, dass du immer so einen Schiss vor der eigenen Courage hast. Aber natürlich verwahrlosen die durch Social Media Konsum.
Nee, das kommt drauf an. Das kommt drauf an.
Aber was denn? Ob du jetzt den ganzen Tag auf TikTok Sendung mit der Maus guckst oder was?
Das würde dir vielleicht gar nicht schlecht tun, wenn du mal so ein bisschen mehr Sendung mit der Maus guckst, mein Freund. Na, ich bin immer ein Freund von Wissenschaft, weil Wissenschaft sich ja über Falsifizierung der Thesen immer weiter versucht, an die Wahrheit heranzunähern. Und das ist ja das, was wir mehr brauchen. Wir brauchen mehr belegte Meinung. Wir brauchen mehr Hinweise aus der Wissenschaft.
So, und jetzt gebe ich dir mal eine ganz belegte Meinung aus der Wissenschaft, eine belegte Fakten aus der Wissenschaft. Natürlich verwahrlosen Kinder durch viel vorm Bildschirm sitzen und viel Medienkonsum und vor allen Dingen viel Social-Media-Konsum. Die stumpfen doch ab.
Ja, aber ich erinnere mich an Diskussionen in meiner Kindheit, wo auch schon es hieß, durch das Fernsehen verblöden die Kinder und so. Also ich bin immer.
Ja, aber es ist ja auch so. Guck dir doch mal inzwischen.
Dann waren es die Computerspiele.
Jetzt guck dir doch mal die ganzen Bundestagsabgeordneten in unserem Alter an. Da kannst du doch sehen, wer da die ganze Zeit hart, aber herzlich und Baywatch geguckt hat. Das siehst du doch sofort, das siehst du doch an den ausdruckslosen Augen.
Lass bloß hart, aber herzlich in Ruhe, ja? Das war eine meiner Lieblingsserien.
Colt Sievers.
Ja, ein Colt für alle Fälle.
Ein Colt für alle Fälle. Ja, siehste, ich durfte das alles nicht gucken.
Ist nicht dein Ernst.
Und schau, was aus mir geworden ist.
Durftest du wirklich nicht?
Nein.
Ach, du verscheißerst mich.
Nein, ich durfte als Kind tatsächlich so gut wie gar kein Fernsehen gucken. Freitags, nach dem Duschen, durfte man Dick und Doof gucken. Und ansonsten war Fernsehen, bis ich 12, 13, war ziemlich tabu.
Oh, deswegen, jetzt schließt sich mir einiges.
Ich habe gerne gelesen.
Ja.
Ich hatte eine große Fantasie. Es stimmt nicht. Also was wir in den Niederlanden tatsächlich am Wochenende oft gemacht haben, war, wenn so deutsche Unterhaltungsshows liefen samstagabends, so Rudi Carrell, Peter Frankenfeld und sowas. Das wurde um 20:15 dann aber im Kreis von 8, 9 Leuten, also mit der ganzen Familie vom Fernseher geguckt.
Das Lagerfeuer.
Genau, und dann gab's da irgendwie Chips und was Ungesundes zu trinken und die Erwachsenen haben Schnäpschen getrunken, so das schon. Aber so unter der Woche oder so gab's überhaupt keinen Fernsehen. Ich war draußen an der frischen Luft, ich habe mich bewegt, ich habe als schon relativ früh angefangen mit Zaubern zu spielen. Ich habe Fernsehen noch nie vermisst. Also insofern würde ich auf jeden Fall sagen, Social Media, Medienkonsum verwahrlost.
Aber da würde ich umgekehrt fast formulieren, wenn man dich so ferngehalten hat von diesen Freuden des Fernsehkonsums, da wäre meine Definition fast schon, also hier müsste man rechtlich eingreifen und den Eltern sagen, lass das Kind doch mal Tom und Jerry gucken. Da siehst du mal, wie unterschiedlich das ausgelegt werden kann, dieser Artikel, dieser Absatz 3. Ja, aber komm, dann lass uns zu Absatz 4 gehen.
Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft.
Und da hatte ich das größte Fragezeichen. Also nicht, weil ich jetzt irgendwie die besondere Rolle der Mutter jetzt in Abrede stellen möchte. Aber warum ist das so explizit hier ausformuliert? Weißt du das?
Ich vermute, dass da der besondere Schutz von vulnerablen Gruppen formuliert werden soll. Das heißt, dass eine Mutter Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft hat.
Also aus dem Grund heraus,
im Falle dessen, dass es den Vater nicht mehr gibt, vielleicht hat das auch noch was mit der Nachkriegszeit zu tun.
Oder es könnte natürlich sein, dass man hier einfach der Tatsache Rechnung trägt, dass eine Mutter dadurch, dass sie erstmal das Kind zur Welt bringt. Aber weißt du, so richtig, weil es kann ja auch sein, dass die Mutter nicht mehr da ist, aus welchen Gründen auch immer, verstorben oder und dann muss ja der Vater auch für das Kind da sein. Also warum jetzt hier die Mutter besonders erwähnt
wird? Wahrscheinlich war man damals noch unter dem Eindruck stand, dass die Frauen besonders schützenswert sind.
Aber widerspricht das jetzt, um Gottes Willen, jetzt klinge ich wie so ein Antifeminist, um Gottes Willen, das soll gar nicht so rüberkommen.
Nee, mach mal.
Ich will das alles überhaupt nicht in Abrede stellen. Ja. Mütter, super.
Nein, nur ganz tolle Geschichte, Muttertag, singt er auch immer Lieder und trinkt ein Eierlikör.
Ja, ist auch so. Aber wenn es jetzt hier heißt, alle Menschen sind gleich, das ist ja auch so ein bisschen die Basis des Grundgesetzes. Und hier ist dann doch wieder die Mutter als Person in besonderer Weise hervorgehoben.
Naja, aber jetzt musst du es, glaube ich, auch wieder so ein bisschen im Kontext der Zeit und der zeitlichen Umstände sehen. Wir reden von Ende der 40er Jahre.
Ja, ja.
Der Krieg war gerade vorbei und unter dem Eindruck ist es geschrieben worden.
Okay, du, ich finde das ja gut, dass das drinsteht, dass einfach die Rolle der Mutter da auch als besonders hervorgehoben wird. Aber wie gesagt, in
aber auch ein bisschen kritisch siehst du schon
auch. Ja, in gleichberechtigten.
Du bist hin und her gerissen.
Es wundert mich.
Zwischen Wohlwollen und hartnäckiger Vernichtungssucht.
Sagen wir mal so, ich wundere mich, dass es in gleichberechtigten Zeiten, oder wo man zumindest das anstrebt, wo so eine Formulierung einfach stehen geblieben ist und dass da nicht rangegangen
ist. Das ist ein Argument. Aber wie gesagt, wir reden von Ende der 40er Jahre.
Ja.
Da war natürlich die Gleichberechtigung, die du dir gerade im Kopf vorstellst, noch sehr weit weg.
Ja. Und ist sie das nicht vielleicht auch immer noch in vielen Bereichen, lieber Philipp?
Sicherlich.
Ja.
Zeit für eine kleine Werbebotschaft in eigener Sache. Grundlos gute Laune ist und bleibt kostenlos. Wer uns aber dennoch unterstützen möchte, kann bei Steady ein Abo abschließen und damit dabei helfen, dass dieser Podcast bis in alle Ewigkeit weiter existiert. Werde grundlos gut gelaunter Unterstützer. Klick auf www.grundlosgutelaune.de. Wir danken euch ganz herzlich. Und jetzt geht's weiter.
Artikel 6 Absatz 5. Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen wie den ehelichen Kindern.
So, und das, glaube ich, ist ganz klar ein Hinweis auf die Nachkriegszeit. Ich glaube, das ist vor allen Dingen ein Punkt, der durch die Kriegsjahre bedingt da eingebaut wurde, um klarzumachen, dass eben auch den unehelichen Kindern die gleichen Bedingungen geschaffen werden sollen, damit da quasi keine Kinder ausgegrenzt werden aufgrund dessen, was da unter Umständen auch an Gräueltaten im Krieg passiert ist.
Jetzt aus juristischer Perspektive, die ich natürlich nur bedingt erfüllen kann, weil ich ja kein von Juristerei keine Ahnung habe, aber ich habe mal gehört, es gibt immer so in Gesetzestexten den Anspruch, dass die clean sind, dass du also keine Doppelformulierung hast, also dass nichts im Gesetz später nochmal kommt, was vorher eigentlich schon geklärt ist. Und ich bleib gerade bei dieser Geschichte so ein bisschen daran hängen, dass wir ja davon ausgehen, dass alle Menschen gleich zu behandeln sind. Und hier hast du ja nochmal eine Konkretisierung, die eigentlich, wenn man diesen ersten Grundsatz immer nimmt und sagt, alle Menschen sind gleich, gar nicht bräuchtest.
Nee.
Insofern muss es was Historisches sein.
Ja, ich glaube, unter dem Eindruck dessen, was auch im Krieg geschehen ist, war das nochmal eine besondere Hervorhebung, um eben da gleiche Möglichkeiten für Kinder zu schaffen.
Also wir halten fest, Artikel 6 ist ein Fanal für die Familie. Einfach im Grundgesetz festgelegt, das ist die Keimzelle, um die es geht.
Genau, aber damals natürlich unter dem Eindruck des Krieges geschrieben und auch natürlich eigentlich mit einem sehr traditionell konservativen Familienbild im Hinterkopf.
Das aber, glaube ich, schon ein bisschen aufgelöst wurde, weil es war, glaube ich, ja noch, also deutlicher formuliert Mann und Frau. Und das wurde ja geändert, wenn mich nicht alles täuscht. Also es gibt schon die Möglichkeit, auch im Grundgesetz Veränderungen vorzunehmen, die neuen gesellschaftlichen Entwicklungen entsprechen.
Ja.
Artikel 7, Schulwesen. Absatz 1. Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates. Absatz 2. Die Erziehungsberechtigten haben das Recht, über die Teilnahme des Kindes am Religionsunterricht zu bestimmen. Absatz 3. Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen ordentliches Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechts wird der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt. Kein Lehrer darf gegen seinen Willen verpflichtet werden, Religionsunterricht zu erteilen. Absatz 4. Das Recht zur Errichtung von privaten Schulen wird gewährleistet. Private Schulen als Ersatz für öffentliche Schulen bedürfen der Genehmigung des Staates und unterstehen den Landesgesetzen. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die privaten Schulen in ihren Lehrzielen und Einrichtungen sowie in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter den öffentlichen Schulen zurückstehen und eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern nicht gefördert wird. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der Lehrkräfte nicht genügend gesichert ist. Absatz 5. Eine private Volksschule ist nur zugelassen, wenn die Unterrichtsverwaltung ein besonderes pädagogisches Interesse anerkennt oder auf Antrag von Erziehungsberechtigten, wenn sie als Gemeinschaftsschule, als Bekenntnis- oder Weltanschauungsschule errichtet werden soll und eine öffentliche Volksschule dieser Art in der Gemeinde nicht besteht. Absatz 6. Vorschulen bleiben aufgehoben.
Ja.
Jesus, das ist aber ganz schön viel ins Detail jetzt.
Ja, aber wir können relativ flott durchgehen.
Ja.
Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates. Damit haben wir das erste große Problem identifiziert. Weil, wenn man mal überlegt, was uns bildungstechnisch alle 4 Jahre in allen möglichen oder alle 5 Jahre in allen möglichen Wahlkämpfen, Landeswahlkämpfen und Bundestagswahlkämpfen versprochen wird, dann wissen wir,
also
schwierig.
Ich glaube, es gab schon in jeder Zeit, in jeder Regierungszeit immer mal dieses Bekenntnis zu Bildung. Das ist Chefsache. Jetzt wird was gemacht. Und dann wird es doch wieder zwischen den Ländern und der Bundesebene zerrieben und am Ende passiert ja nichts.
Und das ist so ein bisschen das Interessante auch an Artikel 7, dass dort die Pflichten des Staates doch, sagen wir mal, sehr unterrepräsentiert sind. Also, die sagen, das gesamte Schulwesen steht unter Aufsicht der Staat. Das heißt, wir gucken drauf, wir
achten drauf. Aufsicht heißt das aber nicht viel.
Und gab es natürlich damals auch einen guten Grund dafür, dass man da so ein bisschen noch drauf geachtet hat. Dann der zweite Absatz. Erziehungsberechtigte haben das Recht, über die Teilnahme des Kindes am Religionsunterricht zu bestimmen. Ist auch jetzt, finde ich, keine Neuigkeit. Ist ja logisch. Ging aber auch um die Säkularisierung. Der Religionsunterricht ist in öffentlichen Schulen, mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen, ordentliches Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechts wird der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt. Kein Lehrer darf gegen seinen Willen verpflichtet werden, Religionsunterricht zu erteilen. So, jetzt sag mir doch mal, unbeschadigt des staatlichen Aufsichtsrechts wird der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaft erteilt.
Das heißt also, wenn ich plane, hey, wir machen einen katholischen Religionsunterricht, dann muss das geschehen in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der katholischen Religionsgemeinschaft. Und der Staat darf drauf gucken, hat aber eigentlich keinen Einfluss. Oder verstehe ich das miss?
Naja, unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechts halt schon. Also die haben immer schon noch die Aufsicht über das, was da passiert.
Ja, aber sie haben keinen Einfluss auf die Inhalte. Weil die werden ja bestimmt genau in Übereinstimmung mit den Religionsgemeinschaften.
Ja.
Aber es ist schon spannend, dass diesem Thema Religionsunterricht, dass das so ausführlich davor kommt.
Naja, ich glaube, da geht's auch wieder vor allen Dingen um die klare Trennung von Staat und Kirche.
Auf der anderen Seite steht ja hier drin, dass in öffentlichen Schulen, mit Ausnahme bekenntnisfreier Schulen, Religionsunterricht ein ordentliches Lehrfach ist. Also so richtig konsequent ist es dann nicht. Wärst du konsequent, würdest du den Religionsunterricht ganz fallen lassen.
Ja.
Oder?
Ja.
Naja, gut.
Hattest du denn noch Religionsunterricht?
Selbstverständlich, aber bei mir kein Wunder, weil ich war auf einer katholischen Schule.
Oh,
ja.
Das heißt, du bist auch Katholik?
Ich habe volles Programm, ich habe alles mitgemacht. Ach, katholischer Kindergarten, katholische Grundschule, katholisches Gymnasium. Also die volle Packung.
Ja, und dann, aber dann beschreibst doch mal aus deiner Sicht, wie fandest du das dann als Schüler in einer, man kann ja dann schon sagen, stark religiös geprägten Gemeinschaft oder Schule aufzuwachsen und zu lernen und groß zu werden?
Ja, also im allgemeinen Schulalltag hast du das ja gar nicht so deutlich gespürt. Natürlich gab es bei uns immer mal wieder Gottesdienste, zu denen du dann, je höher die Klassenstufe war, immer seltener erschienen bist. Und na klar, gibt es dann auch immer wieder, auch wenn man zusammenkommt, wird das dann auch immer wieder betont, dass man eine katholische Schule ist. Und der Religionsunterricht war natürlich dann vermutlich wichtiger als an anderen Schulen, also wurde zumindest wichtiger angesehen. Und ich habe das, weil ich es ja nicht anders kannte, gar nicht in Frage gestellt. Ich weiß nur, es gab bei uns auch die Möglichkeit, natürlich auch evangelischen Religionsunterricht zu besuchen und Ethikunterricht. Das ist ja immer die Alternative.
Mhm. Oder Philosophie.
Oder Philosophie, genau. Das gab es aber damals bei uns nicht. Das hieß also wirklich rein Ethikunterricht. Mhm. Ansonsten war es eine Schule wie jede andere auch. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also ansonsten mit allen Höhen und Tiefen, die du halt in so einer Schule hast.
Aber habt ihr denn dann zum Beispiel auch jeden Tag gebetet in der Schule?
Wenn du mich fragst, tatsächlich. Ich glaube, vorm Unterricht morgens wurde gebetet. Ja, und im Englischunterricht tatsächlich dann auch auf Englisch.
Ja, aber das finde ich schon krass. Das ist ja eigentlich schon Indoktrination. Weil ihr konntet euch ja nicht wählen, also ihr wurdet da ja in ein System gegeben, das vorgefertigt war und hat euch quasi auch direkt wieder passend gemacht.
Ja, und das fällt dann aber wieder wahrscheinlich unter Artikel 6, weil das die Entscheidung meiner Eltern war, mich auf eine katholische Schule dann eben auch zu schicken. Und da siehst du, wie das alles so miteinander verzahnt ist dann.
Ja, wir hatten zum Beispiel bei uns auf dem Gymnasium, wir hatten als Religion Buddhismus.
Ja?
Nein. Aber ich wollte kurz Hoffnung verbreiten. Also, wir halten fest, säkulare Schulen, kein Lehrer darf gegen seinen Willen verpflichtet werden, Religionsunterricht.
Das ist übrigens auch eine lustige Idee,
ich,
oder?
Das finde ich, ja, das finde ich eigentlich den schönsten Waffe. Teil.
Jetzt genau. Auf! Hier, so. Bibel, jetzt, mein Freund.
Meier, du verwahrloster Sozi, du unterrichtest jetzt mal richtig Katholizismus.
Bergpredigt, jetzt mein Freund.
Und zwar auswendig. So, dann noch Absatz 4. Das Recht zur Errichtung von privaten Schulen wird gewährleistet. Private Schulen als Ersatz für öffentliche Schulen bedürfen der Genehmigung des Staates und unterstehen den Landesgesetzen. Ja klar, da wurde gesagt, Privatschulen darf man grundsätzlich machen. unterstehen aber eben den Landesgesetzen.
Das war bei mir so, weil ich die katholische Schule, also kirchlicher Träger, und dennoch galt für uns alles, was für staatliche Schulen auch gilt.
Aber es war doch keine Privatschule.
Doch.
Das war doch eine öffentliche, ach, das war eine Privatschule.
Ja, das ist automatisch so. Also das ist ein kirchlicher Träger und damit gilt das als Privatschule.
Ah,
es ist keine staatliche
das
Schule,
wusste ich
sondern
es
ist ein kirchlicher Träger. Aber für uns galten alle Regeln, die auch für staatliche Schulen galten. Also Prüfungsordnung, Abiturprüfungsordnung, Ferien und so weiter und so fort. Also das ist alles dann zu übernehmen.
Und das waren bei dir dann auch alles, aber es waren nicht irgendwelche Mönche oder so, die da im Kreis gerannt sind?
Nein, aber also, du wirst lachen. Ich muss es kurz schildern. Bei uns in Mainz gibt es zwei Schulen, die kirchlich getragen, also es gibt mehr, aber da, wo ich war, an dem Ort, ganz in unmittelbarer Nähe, sind zwei Schulen, eine reine Jungenschule und eine reine Mädchenschule. In Luftlinie 100 Meter. Und bei der reinen Mädchenschule waren es tatsächlich teilweise Nonnen, die da unterrichtet haben. Ob das heute noch so ist, das kann ich Ihnen nicht sagen.
Und sag mal, wie ernst haben sie es denn dann bei dir an der Schule mit der Wissenschaft genommen?
Wie gesagt, da gab es keinen Unterschied. Absolut, also da gab es gar nichts. Also da, unser
also da wurde nicht gesagt, hier Leute mit der Physik, das müsst ihr nicht ganz so ernst nehmen.
Nein, nein, und auch die Erschaffung der Welt, die Schöpfungsgeschichte, das ist in der biblischen Form im Religionsunterricht verblieben und wird ansonsten wissenschaftlich aufgearbeitet.
Aber stand das dann nicht gerade für junge Menschen auch in einem gewissen, sagen wir mal, Kontrast, dass man auf der einen Seite gehört hat, die Welt wurde von Gott in 7 Tagen oder in 6 Tagen erschaffen, am 7. hat er geruht und auf der anderen Seite hieß es, es gab einen Riesenknall und dann war der Flatzen da.
Naja, also wenn du dich mit vernünftigen Menschen unterhältst, die dem christlichen Glauben zugewandt sind, das wurde auch so vermittelt, also unser Religionslehrer hat schon gesagt, dass da auch viel Symbolik im Prinzip drin ist und eben die wörtliche Übernahme von Bibelstellen oftmals nicht angezeigt ist. Also auch gerade vor naturwissenschaftlichen Fakten, vor dem Hintergrund naturwissenschaftlicher Fakten. Das ist schon so, dass das bei uns, uns wurde das nicht vermittelt, Freunde. Das war damals alles so 1:1, wie es in der Bibel steht. Das ist nicht der Fall. Auch das würde ja nicht gehen. Also nach dem Grundgesetz hier, ja, könnte man das ja nicht machen. Also wenn in einer Schule, Privatschule mit kirchlichem Träger, auf einmal Dinge transportiert werden, im Naturwissenschaftsunterricht, die sich nicht decken mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, glaube ich, dann müsste der Staat nach Grundgesetz auch eingreifen.
Die letzten beiden Absätze können wir dann relativ schnell abhandeln. Eine private Volksschule, kann man mit Grundschule übersetzen, ist nur zuzulassen, wenn die Unterrichtsverwaltung ein besonders pädagogisches Interesse anerkennt oder auf Antrag von Erziehungsberechtigten, wenn sie als Gemeinschaftsschule, als Bekenntnis- oder Weltanschauungsschule errichtet werden soll und eine öffentliche Volksschule dieser Art in der Gemeinde nicht besteht. Das heißt also, man könnte eine katholische Grundschule eröffnen, wenn es eine öffentliche Volksschule in der Art in der Gemeinde nicht gibt. Richtig?
So verstehe ich das, ja.
Vorschulen bleiben aufgehoben.
Ja, auch ein schöner Satz. Sondern nicht mein nächstes Programm.
Und eigentlich, Vorschulen bleiben, und eigentlich hätte da jetzt noch mein Lieblingssatz reinkommen müssen im ganzen Grundgesetz, nämlich
Näheres regelt
ein Bundesgesetz. Ein Landesgesetz. Nee, ein Bundesgesetz, genau. Vorschulen bleiben aufgehoben, Näheres regelt ein Bundesgesetz.
Aber da geht es vermutlich darum, dass das Konzept der Vorschule nicht verpflichtend hier in Deutschland durchgesetzt oder durchgeführt wird.
Ja. So, Tobi, jetzt haben wir heute über Artikel 6, Ehe, Familie, Kinder und Artikel 7, Schulwesen gesprochen. Was nimmst du mit aus unserem Grundgesetz? Was haben dir diese beiden Artikel gezeigt?
Dass schon eine Verantwortung für einen jeden in unserer Gesellschaft besteht, ein waches Auge zu haben, wie mit den jungen Menschen umgegangen wird, wie die aufwachsen. Also es ist eine Verpflichtung, die wir alle tragen und der wir nachkommen müssen.
Und weißt du, was ich mitnehme?
Achtung.
Dass ein junger Mensch wie du, der in einer katholischen Gehirnwäschemaschine aufgewachsen ist, trotzdem zu einem sehr kritisch denkenden Menschen heranwachsen kann. Und das ist die gute Nachricht.
Oh, also ich würde sagen, das lassen wir einfach so stehen. Das ist so harmonisch, haben wir ja noch nie eine Sendung abgeschlossen.
Nee.
Das
und wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Sonderfolge von Grundlos Gute Laune das Grundgesetz wieder einschaltet. Denn dann geht's weiter mit Artikel 8 und ich sag mal so viel, also da wird's, also hoppla die Waldfee.
Das war Folge 3 des Grundlos Gute Laune Grundgesetz Spezials mit Tobias Mann und Philipp Simon. Feedback, Live-Termine und weitere Infos auf www.grundlosgutelaune.de. Bleibt stabil, ihr Restdemokraten.